Moin, Lena.
Moin Marie, was eine Woche. Wir haben einen Rest von einem Spieltag zu besprechen, wir haben einen kompletten neuen Spieltag zu besprechen, aber irgendwie war da so einiges für den Arsch. Das hat auch Hennes so gesehen, der Geißbock. Die Mainzer hat es ein bisschen provoziert. Es gab so einen lustigen Tweet dazu vor dem FSV Mainz 05 und da war ein Foto von Hennes, der. Man kann es nicht anders oder netter deklarieren, als sein Arschloch an die Scheibe einer Tür presste und den Mainzern direkt mal zeigte, woran sie sind. Und das hat sich dann auch im Spiel fortgesetzt. Die Kölner haben das Ding 2-1 gezogen. Und das ist auch die perfekte Überleitung für ein bisschen Selbstbeweihräucherung an dieser Stelle. Dieser Tippspieltag lief grandios für mich.
Ja, du bist massiv am Aufholen.
Ich
Geht,
hatte es
kann
auch
man gar nicht anders
nötig.
ausdrücken. Ja, schon irgendwo. Aber das ist schon frech, wie gut das bei dir läuft. Finde ich gar nicht gut. Bei mir lief überhaupt nicht. Aber das läuft schon die ganze Zeit nicht. Ich bin zwar noch, ich wollte gerade sagen, minimal, ich bin schon noch deutlich über dir. Aber auch überhaupt nicht oben mit dabei. Wir spielen keine Rolle in unserer eigenen Tippgruppe.
Ist ein bisschen schade, aber die anderen kloppen sich dafür oben. Es ist relativ eng immer noch, was ich krass finde, dafür, dass wir halt schon bei allen, die so, ja, ab Platz, so die ersten 20 sind schon alle so knapp über die 300 bis 350. Aber es ist trotzdem noch super eng bei so einer langen Saison mit so vielen Spielen und auch dem Pokal, den wir ja mit drin haben. Also Respekt an alle, die auch durchhalten und so lange dabei sind. So ein paar Dropouts gibt es ja immer. Rest in peace, everybody. Es ist okay, wenn es euch zu viel wurde irgendwann. Ich habe auch ein paar Tipps vergessen. Vor allem das Freitagsspiel bin ich manchmal ein bisschen spät dran.
Kann ich auf jeden Fall verstehen. Wie gesagt, die Tipperinnerung stelle ich jedes Mal rein. Könnt ihr nachgucken, wie ihr euch das in der App einstellt. Aber so, ich glaube noch an die Aufholjagd. Vor allem bei mir. Also es ist ein bisschen utopisch, weil es sind, glaube ich, 30 Punkte auf Platz 1. Aber seht zu und staunt, wie
Ich
ich
glaube,
mal
eher schaffe
irgendwie
ich die
besser
30
tippe.
Punkte auf dich aufzuholen. Der Tipp-Reminder gilt natürlich nur für Leute, die Instagram haben. Sorry, guys. Ich habe auch keins. Ich kriege das auch nicht mit. Das ist alles Marie.
Ja, sorry, aber wenn ihr auf Insta was schreibt, was an Lena geht, wird natürlich alles weitergeleitet.
Ja,
Deswegen, sie ist
ja.
auch dort über Umwege zu erreichen, natürlich.
Safe. Ich sehe
Ich.
das schon, wenn so was Nettes kommt, dann leitest du das nicht weiter. Wenn so positive Sachen über Werder kommen.
Geht eigentlich. Das
Kommt einfach
frequentivste.
nicht.
Das Frequentiefste, was reinkommt, sind Leute, die uns halt lustige Reels schicken zu Situationen, die wir besprochen haben oder zu Werder oder dem HSV. Ich genieße das auch. Ich liebe das, wenn ich so sehe, XY hat irgendwie ein Video geschickt und dabei an uns gedacht. Das finde ich immer voll niedlich. Aber vieles, das ist dann halt manchmal auch nicht so dein Humor. Und dann, ja, lasse ich es halt
Okay,
weg.
Marie filtert einfach schon mal.
Eben.
Gut.
Genau.
Wir müssen heute auch ein bisschen filtern. Es gibt ein paar wichtige Themen, die wir besprechen wollen. Das heißt, wir können nicht auf alles eingehen. Aber ich glaube, ein wichtiges Thema, auch wenn es jetzt relativ kurzfristig erst passiert ist und die Quellenlage echt schwierig ist und was eine Quelle ist, darauf gehen wir gleich, glaube ich, auch noch mal ein, würde ich sagen,
Ja.
ist die Eskalationssituation rund um das Topspiel von Hertha BSC gegen Schalke 04 am Samstagabend. Wir haben versucht, uns so ein bisschen durchzuwühlen durch die verschiedenen Meldungen, Filmaufnahmen, was es halt so gibt von dem Abend. Es ist eine schwierige Gemengelage, aber ich glaube, eins vorweg kann man ganz klar sagen: Eine Polizeimeldung ist keine neutrale Quelle. Das ist schon mal wichtig. Und genauso ist ja auch die Fanhilfe keine neutrale Quelle. Das ist euch ja sicherlich bewusst, aber ich glaube, bei der Polizei vergessen das manchmal einige Leute auch bewusst und vor allem leider auch ein paar etablierte Medien, die das einfach zitieren, als wäre das Fakt. Und das ist es halt nicht. Das ist eine Seite der Geschichte, eine Seite der Medaille. Deshalb hinterfragt das ein bisschen. Wir verlinken euch in der Folgenbeschreibung noch einen Artikel von wer war's? Ich habe es extra rausgesucht, Leute. Musste mich ja vorbereiten. Ein Artikel von der Taz aus dem Jahr 2024. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Der besitzt weiterhin Aktualität und hinterfragt einfach nochmal die Quellenlage rund um Polizeimeldungen. Also, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, Link in der Folgenbeschreibung.
Ja, vor allem würde ich skeptisch werden, wenn halt in der jeweiligen Meldung das Wort Kollegen fällt. Dann kann man eigentlich davon ausgehen, genau, dass es nicht neutral zu betrachten
Gibt ein
ist.
paar Indizien.
Absolut. Leider, ich hätte dieses Spiel eigentlich auch gerne unter einem anderen Stern erwähnt, nämlich, dass es eigentlich die Gedenkchoreo an Kai Bernstein werden sollte und natürlich ein Aufeinandertreffen von zwei absoluten Traditionsvereinen, die man, denke ich, auch aus neutraler Sicht gerne wieder mal oben sehen würde, aber sollte anders kommen.
Absolut. Ich
genau,
habe ja schon letzte Folge bei unserem Bingo gesagt, ein Pokalfinale daheim für die Hertha. Ich wäre am Start. Herr Tana hat sich daraufhin bei mir auch bei Blue Sky gemeldet und sich drüber gefreut. Also Shoutout dafür. Es ist echt schade, weil dieses Topspiel so viel anderes hätte bieten können.
Absolut. Ich meine, spielerisch ist jetzt einiges weggeblieben. Es ist 0-0 ausgegangen. Aber auch im Nachhinein dachte ich mir, dass halt mit eingestellten Support, da kommen wir bestimmt auch noch zu, was eine absolute Ehrenaktion der Schalker war, dass sie nach,
Absolut.
musst du dir mal vorstellen, so spät abends auf einem Samstag nach so einer langen Fahrt, sich zu denken, nee, okay, wir gehen hier nicht ab, egal was passiert ist, sondern wir solidarisieren uns da mit der Herthaner-Fanszene. Super toll.
Das
so, aber ich glaube, so
sind
ein bisschen
gelebte Fanwerte, würde ich sagen. Nicht nur Gelaber, sondern volle Soli und die können wir auch aussprechen, würde ich sagen.
Absolut, und das fand ich schade, dass das oft so wenig Erwähnung gefunden hat, weil das ist halt ein Fakt, dass das passiert ist, so im Gegensatz zu anderen Berichten. Schade, dass darüber nicht geredet wurde und ich glaube, da der Fansupport hätte vielleicht noch Wunschdenken, so das Zünglein an der Waage sein können, dass da irgendwas im Spiel noch passiert wäre, aber so blicken wir auf ein 0-0 und der Trubel ist drumherum passiert.
Ja, blicken wir einfach auf den Trubel, würde ich sagen. Das ging ja schon unter der Woche los. Die Fanhilfe hat vermeldet, dass es mehrfach Hausdurchsuchungen bei Fans gab. Und das Ganze hat dann gegipfelt in der Situation am Samstagabend. Wir würden, glaube ich, einmal kurz splitten in die zwei Sichtweisen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Die Polizei nennt als Ursache für die Auseinandersetzung Beleidigungen und Angriffe durch Fans auf Einsatzkräfte. Ich glaube, das wird der Chronologie der Ereignisse nicht ganz gerecht. Denn bevor das passiert ist und Beleidigungen, glaube ich, ist was Subjektives, da kann man irgendwie, da zieht jeder selber seine Grenze ab, wann man sich beleidigt fühlt oder was eine Beleidigung ist. Vor dem Gesetz gibt es da eine Regel für. Angriffe sind natürlich zu verurteilen, also Gewalt sollte auch im Fußballstadion keinen Platz haben und trotzdem müssen wir die Chronologie ein bisschen aufarbeiten, denn die Polizei hat im Vorhinein auch Dinge getan, die sehr klar dahin geführt haben zu dieser Eskalationssituation. Denn laut diversen Quellen auf Fanseite, nicht nur der Fanhilfe, auch Einzelberichten, auch von Fans, die nicht der Szene angehören, gab es ein Positionieren am Eingang der Kurve, was ganz klar Grenzen überschritten hat, die festgelegt wurden in Absprache zwischen Polizei und Verein. Und dass das eine Provokation ist, das muss man, glaube ich, nicht weiter erläutern.
Ja, ich glaube, auch jeder, der uns hört, weiß das. Aber das, um es nochmal zu erklären, das ist ja jedes Mal auch vor jedem Spiel und generell individuell abgesprochen, wer wo steht. Sowohl Einsatzkräfte als auch Rettungskräfte, als auch alles, was da extern anrückt, die haben Order und auch Absprache mit dem Verein jeweils. Und wenn die sich dagegen stellen, dann ist das halt ja ein Bruch dieser Absprache. Und nicht, dass die sich das einfach aussuchen dürfen. Das ist geplant.
Vor allem, weil die Verantwortung fürs Sicherheitskonzept ja immer beim Stadionbetreiber liegt, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Das heißt, die haben ja ein eigenes Sicherheitskonzept. Das müssen sie auch, soweit ich weiß, den Behörden der Stadt vorlegen, weil Großveranstaltungen halt auch einfach abgesegnet werden müssen, was auch völlig fein ist, weil es halt auch einfach ein Risikofaktor ist, wenn viele Menschen an einem Ort sind. Aber im Vergleich, wir haben das schon mehrfach besprochen, die Zahlen belegen das, die Stadien in Deutschland sind sicher. Im Vergleich zu anderen Großveranstaltungen sogar sehr gut. Und ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil die haben ja eigene Sicherheitskräfte, die das Sicherheitskonzept umsetzen. Und du siehst auf manchen Videos auch Ordner und Ordnerinnen in so gelben Warnwesten, die im Olympiastadion unterwegs sind, die sogar noch versuchen, die Situation zu beschwichtigen. Zumindest würde ich die Bilder so interpretieren, wenn sie zwischen Fans und Polizei, und zwar behelmter Polizei stehen und da noch versuchen zu vermitteln oder irgendwie einen Weg zu weisen, der vielleicht an der Gewalt vorbeiführt. Und das untergräbt ja einfach auch die Autorität der Sicherheitskräfte im Stadion, wenn die Polizei ihre Positionierung einfach neu entscheidet und zwar ganz alleine, ohne Absprache.
Eben, und vor allem verunsichert es dann ja auch die Fans. Also
absolut, vor allem die, die nicht der Szene angehören, die nicht gemeint sind mit diesem Aufmarschieren, weil es ist ja ein klares Aufmarschieren gegen die Fanclubs und die aktive Fanszene. Aber in der Kurve bei Hertha, die ja wirklich groß ist, da sind halt auch andere Menschen, wie in eigentlich jeder Kurve in Deutschland, da sind auch irgendwie Eltern mit ihren Kindern oder jüngere Leute. Du kannst ja auch mit 16 alleine ins Stadion gehen und einfach deinen Spaß da haben, so ein Fußballspiel gucken. Was das für ein Signal an diese Fans?
Ja, absolut. Wir hatten ja auch schon sehr oft über persönliche Erfahrungen geredet, wie einem übersteigerte Polizeipräsenz eher so ein Unwohlsein und eine Unruhe suggeriert, als dass es Sicherheit ausstrahlt meistens. Und gerade wenn es eine Hundertschaft ist, die, wie du schon meintest, einfach behelmt ist, das ist irgendwie nochmal was ganz anderes, als einen Streifenpolizisten zu begegnen. Deswegen, das ist so eine Grundstimmung, die schon erstmal schwierig ist. Und wenn das dann auch noch aufeinander trifft und von dem Sicherheitskonzept abweicht, ist fast schon irgendwas vorprogrammiert.
Und das, finde ich, sollte auch irgendwie aufgearbeitet werden. Das hat Hertha ja auch schon angekündigt, dass das passieren wird. Weil für mich klingt das wie so ein aktives Heraufbeschwören dieser Auseinandersetzung seitens der Polizei. Und das ist ein Verdacht, aber dem sollte nachgegangen werden.
Absolut. Vor allem, was mir ein bisschen blöd aufgestoßen ist bei der Recherche, die wir jetzt geführt haben, und die ist löchrig und da können auch noch viel mehr Infos an den Tag kommen in den nächsten Tagen, die wir halt jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme
haben. Es ist halt auch eine dynamische
so
Nachrichtenlage, also es kommt ja immer mehr rein.
Deswegen gerne schicken, wenn noch was ankommt, und wir tragen auch noch nach, natürlich der Vollständigkeit halber, dann in der nächsten Folge, aber jetzt haben wir nur das, was zum Zeitpunkt der Aufnahme eben bekannt ist, deshalb seht's uns nach. Nur was mir so ein bisschen aufgestoßen ist, ist, dass immer, und wir machen das ja auch, diese Gegenüberstellung der beiden Seiten, der beiden Informationen, die uns halt vorliegen, aber ich finde, es wird viel zu wenig thematisiert, dass wir dort eben nicht zwei Gruppen auf Augenhöhe haben, die aufeinander getroffen sind, und das mag jetzt vielleicht für den Laien erstmal so klingen, so okay, du hast eine Gruppe Fans, die sicherlich auch die ein oder andere Beleidigung oder Provokation durch den Raum fliegen haben lassen, safe, 100%, so, und dann die Gruppe an der Polizei, und das sind erstmal zwei Menschengruppen, nur das eine ist eine extra beruflich ausgebildete Gruppe, die auf Deeskalation gehen soll und darin Expertise besitzt, und das andere eben nicht, und ich finde, das findet viel zu wenig Gehör in allem, was wir hier besprechen. Das soll jetzt überhaupt nicht die Fans, die sich daneben benehmen, aus der Verantwortung ziehen, aber mal das in Perspektive setzen, was wir dort haben, gegeneinander antreten. Und wenn man dann beides auf Augenhöhe bespricht und dann von so etwas redet, wie beide Seiten haben sich daneben benommen, dann würde ich mal beobachten, aus welcher Position heraus sich denn beide Seiten da daneben benommen haben und was einem mehr Bauchschmerzen bereiten sollte.
Ja, und vor allem zählt für mich da auch noch sehr stark mit rein der organisierte Aspekt. Also ja, Fanszenen sind organisierte Gruppen, aber in so einer Eskalationssituation ist sich jeder selbst der Nächste in den meisten Fällen. Also wenn irgendwas passiert, wo es darum geht, sich irgendwie selbst zu schützen oder aus der Affäre zu ziehen oder irgendwie, wenn das ein Einzelfall, im Einzelfall die Entscheidung ist, sich zu beteiligen an der Auseinandersetzung, dann kann man eben das nicht vergleichen mit einer organisierten Polizeieinheit. Die haben einen Sprecher, die haben eine Person, die diesen Einsatz leitet, die bekommen Order. Und das ist in der Fanszene eben nicht so. Da steht zwar ein Kapo vorne mit einem Megafon, aber der entscheidet ja nicht so, okay, dann gehen wir jetzt auf die Polizei drauf, so ungefähr. Sondern das sind Einzelpersonen, die aufgrund eines Interesses einem Kollektiv angehören in dieser Stadionsituation. Aber am Ende ist das eine Einzelfallentscheidung, ob ich eine Beleidigung brülle oder nicht. Das sagt mir ja niemand.
Ja, absolut. Und die sind halt eben, wie du schon meintest, nicht organisiert vertreten. Dann sind sie nicht beruflich ausgebildet in dem, was sie tun.
Die Kräfteverhältnisse sind einfach gar nicht vergleichbar.
Ja, absolut. Und sie repräsentieren halt auch einfach nicht den Staat, so, sondern sich selber ja. und ihren Verein. Also, und auch das nicht offiziell, sondern aus Fanseite ja. die meisten.
Deswegen, also du bist meinetwegen Mitglied, ja. aber das ist genauso wie, keine Ahnung, Presse. Es gibt ja auch nicht sowas wie einen generellen Presseausweis, sondern das sind Vereine für Pressefreiheit, wo du Mitglied bist und dann kriegst du so einen Wisch. Aber es gibt ja keinen offiziell von irgendeiner Autorität ausgestellten Presseausweis oder so.
Ja, eben, genau. Und das ist wie, also der Vergleich ist jetzt ein bisschen Whataboutism, aber ich fand es immer so, wenn du zum Beispiel eine Auseinandersetzung zwischen einem Lehrer und einem Schüler und dann wird da total gleichberechtigt drüber geredet, wo ich mir denke, wir haben hier ein eindeutiges Machtverhältnis. Ja. So, wir haben jemanden, der seinen Beruf ausübt, so, und jemand anderen eben, der das nicht tut. Und klar, das hinkt jetzt an mehreren Ecken, braucht ihr mir nicht sagen, aber auf jeden Fall kann man das nicht eins zu eins so vergleichen, die Fans, die dort auf die Polizisten treffen und das einfach als zwei Gruppen, die sich da völlig gleichberechtigt angegangen sind, verkaufen, weil das ist es eben nicht.
Nee, das ist es nicht, und vor allem liegt dem Ganzen ja eine Vorgeschichte zugrunde. Also ich glaube, die Lage ist nicht erst seit Themen der InnenministerInnenkonferenz angespannt und dem Nicht-Aufklären darüber, was jetzt wirklich Maßnahmen sind, die besprochen werden oder nicht. Und wir hatten das ja auch schon im Vorgeschehen der EM besprochen, dass schon in verschiedenen Fanlagern und auch vereinsübergreifend das Gefühl bestand, dass gerade vor der EM ganz viel auch ausprobiert wurde an den Fans. Und ich checke, dass du Großeinsätze planen musst und auch einmal durchlaufen musst, um zu wissen, wie bestimmte Situationen gehandhabt werden in solchen Lagen, vor allem bei Großveranstaltungen. Aber das übst du nicht an aktiv stattfindenden Großveranstaltungen. Da kannst du Übungssituationen schaffen. Und auch da können wir uns dann lustig machen über die Videos, die es gibt von Polizeiübungsaktionen rund um Stadien, wenn sie die Fankultur mal wieder misslich falsch verstehen. Aber dann ist es nicht aktiv an Menschen ausgeübt, die gar nicht wissen, dass sie da Teil eines Versuchs sind. Und ja, das ist immer noch nur eine Vermutung und eine Unterstellung in dem Fall. Und da gibt es keinen irgendwie handfesten Beweis für, dass das gemacht worden ist. Aber das subjektive Gefühl, dass Maßnahmen erhärtet worden sind im Zuge der EM-Vorbereitung auf Seiten der Polizei, das ist keine einzelne Ansicht, sondern das ging vielen Fanlagern so, die das erlebt haben.
Eben, und diese kollektive Wahrnehmung, die darf man dann halt auch nicht unterschätzen. Das haben wir hier jetzt eben noch nicht 100% vorliegen. Wir haben viele Stadionberichte, viele Einzelberichte, die eben dann die Statements von der Fanhilfe Berlins und auch das Statement der Polizei. Und daraus ergeben sich halt auch eben zwei verschiedene Geschichten, finde ich, die jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schwierig zusammenzubringen sind.
Absolut, und das ja auch schon seit längerem. Also es ist halt schwierig, wenn du eigentlich eine neutrale Instanz sein sollst, die Konflikte zwischen, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Normalbürgern löst, aber du eigentlich eine Konfliktpartei bist. Das ist ja das Problem in diesem Geschehen rund um Fußball und Polizei und Fankultur, dass die Polizei ja ganz klar eine Konfliktpartei in diesem Spannungsfeld ist und nicht mehr der neutrale Gesetzeshüter in dem Sinne. Das heißt, sobald die Polizei beteiligt ist, ist das Konfliktpotenzial automatisch höher und das konterkariert ja eigentlich sofort das, was eigentlich die Arbeit der Polizei sein sollte, nämlich Deeskalation, wie du schon gesagt hast.
Ja, und dem kommen sie halt 100% nicht nach, und das ist eben Fakt. Ich wollte, und jetzt kommen wir vielleicht in den Teil, der sehr dem der persönlichen Wahrnehmung entspricht und nicht mehr dem, was wir von irgendwelchen Aussagen oder sowas aufnehmen. Ich wollte über die Videos sprechen, die rumgehen, und einfach wie mein persönlicher Eindruck ist. Deswegen mache ich hier kurz den Cut für mich. Ich fand es bezeichnend zu sehen, die Polizei spricht ja davon, dass sie von den Fans eben auch umgekehrt provoziert worden seien, vor allem durch diese Schließung des Tores, was man auf dem einen Video sieht. Daneben sind zwei komplett offene Tore, durch die dann halt auch reingehen. Also, wie gesagt, von den Fans, ich habe es persönlich als eher symbolische Bleib-mal-weg-von-uns-Geste wahrgenommen.
Ja,
nach dem Motto, ihr solltet ihr solltet gar nicht hier sein, weil das ist laut Plan gar nicht vorgesehen. So, und dann wurde dort einfach ein Metallgitter zugedrückt. Daneben sind zwei weitere offene, durch die dann die provozierten Beamten da auch reingestürmt sind. Und dann wurde auch Pfefferspray eingesetzt. Das sieht man auf den Videos. So. Deswegen, das hat so dermaßen absurd für mich als Beobachter gewirkt, der diese Videos einfach nur faul zu Hause auf dem Handy gesehen hat. Und ich habe versucht, mich da hineinzuversetzen, wenn ich jetzt dort vor Ort als Beamter wäre, so in dieser Ausrüstung, dann wäre mein Wunsch auf jeden Fall Deeskalation. Und ich hätte mich von dieser Aktion überhaupt nicht dazu animiert gefühlt, jetzt durch dieses andere Tor zu stürmen und dann irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen und schon gar nicht Pfefferspray. Es ist ja am Ende des Tages gar nichts passiert.
Ja, man kann halt auch die These aufstellen, es wäre nichts passiert, wenn die Fans einfach unter sich geblieben wären, weil aus der Kurve heraus gibt es ja keine Meldungen darüber, dass es irgendeine Situation gegeben hätte, bei der Einschreiten der Polizei notwendig gewesen wäre. Es war niemand, also zumindest den Berichten zufolge und dem, was so zu lesen war, irgendwie in Gefahr. Es gab keinen Konflikt innerhalb der Kurve. Der Konflikt ist ja erst entstanden mit dem Auftreten der Polizei. Und das ist immer, das finde ich schwierig.
Ja, es ist absolut schwierig. Die Fanhilfe Berlin spricht ja auch davon, dass angeblich schon nach der Provokation der Fans durch eben diese Standortverlagerung der Polizei, es soll schon ohne ersichtlichen Grund eine Festnahme gegeben haben, wo auch noch nicht kommuniziert worden ist, wer das war und warum das geschehen ist bisher. Auch seitens der Polizei hat man dazu nichts gehört. Und die Polizei spricht ihrerseits davon, dass sie mit Absperrgittern beworfen worden sein sollen und mit Schlagwerkzeugen
attackiert worden sein. Hast du das Foto gesehen?
Ja, ich habe das Foto gesehen.
Sogenannte Absperrgitter, das waren Plastikrohre, mit denen sonst Fahnen geschwungen werden.
Ja, ich meine, natürlich Sachen werfen vereiteln wir hier immer, auch wenn es ein Rüdiger macht beispielsweise mit, was war das, mit einem Tesafilm? So,
ach so, auf jeden ich dachte, ich musste automatisch an Großkreuz und den Döner denken. Mit Essen spielt man nicht.
Nee, das auf gar keinen Fall. Und mit Döner schon gar nicht. So, okay. Ja, jedenfalls, nein, Sachen werfen natürlich nicht und auch gegen Polizisten nicht. Nur, ich finde, man muss da schon gucken, was kommuniziert wird letzten Endes von der Polizei aus und was tatsächlich passiert ist und wie verhältnismäßig dann die Reaktion darauf ist. Weil, wenn mich jemand mit einem Stück Plastik abwirft, dann würde ich nicht das Pfefferspray zücken. Direkt.
Im Zweifelsfall hast du ja auch nicht unbedingt ein Pfefferspray am Start.
Nee, habe ich auch nicht tatsächlich.
Damit kommt man nämlich nicht ins Stadion übrigens, Leute, eigentlich.
Ey, by the way, ganz kurz, ich habe gehört und ich weiß nicht, ob das bei euch das gleiche ist oder andere das auch berichten können. Es hat mich einfach nur interessiert, ob bei euch beim Einlass in letzter Zeit die Ordner auch extrem touchy waren, weil sehr viele Damen im HSV-Fanbereich davon gesprochen haben, dass die Ordnerinnen da
das
sehr,
auch gelesen.
Sehr, ja, sehr, sehr deutlich und sehr, sehr touchy unterwegs waren halt.
Ich glaube, das letzte Mal, dass ich das erlebt habe, war auswärts in Leipzig. Da war ich wirklich, ich dachte gleich, sagt sie, ja und jetzt bitte einmal hinter die Absperrung und ausziehen oder so. Weiß nicht, was sie gesucht hat.
Ja, also so den Berichten zufolge auch im Heimbereich bei uns, da hat man sich schon gefragt, was man ist. So, ob man jetzt gleich essen geht oder so, also es wurde wohl schon sehr privat.
Okay. Gut, ich würde sagen, wir machen die Tür erstmal zu, was dieses Thema angeht, denn ich weiß, wir könnten noch ewig darüber sprechen und andere Einzelfälle und Beispiele heranziehen, die das Thema dann mitfüttern, was Fankultur und Polizei und dieses Spannungsfeld angeht. Aber anhand der Nachrichtenlage kommen wir an dieser Stelle nicht viel weiter als das.
Seht's uns nach, wir werden's im Auge behalten natürlich. Aber ich glaube, Fankultur ist ein gutes Stichwort, um auf unser nächstes Thema zurückzukommen. Es gab nämlich am letzten Spieltag, nicht diesem, nur das haben wir von der Folge her nicht geschafft, weil das Spiel so blöd
englische
platziert
Woche.
War. Genau. Gab es eine Spielunterbrechung beim Spiel Augsburg gegen Union Berlin wegen einer wirklich super Aktion, finde ich, der Augsburger Fans, die tatsächlich, wir sind von Tennisbällen auf Flummis übergegangen. Nach 30 Minuten wurden die auf den Rasen geschmissen und ein Plakat mit der Aufschrift "Ihr zerstückelt unsere Spieltage, wir zerstückeln eure Spielzeit" wurde hochgehalten. Flummis, geil.
Richtig und wichtig, sage ich dazu. Lothar war nicht so amused am Sky-Mikrofon. Der war ein bisschen genervt, aber da wird er auch seine alten Tage mal drauf klarkommen müssen.
Der ist nur genervt, dass er nicht rechtzeitig Feierabend hatte, dann wie er geplant hat dadurch.
Ja, wahrscheinlich. Aber es war eine angemessene Reaktion, finde ich, auf die Tatsache, dass da donnerstags gespielt wird, wenn am Freitag der nächste Spieltag schon wieder losgeht.
Absolut richtig, dass sich drüber aufgeregt wird, und am Ende des Tages kann Lodder sich auch mal beruhigen. Die Unterbrechung war ja nicht mal 10 Minuten. Also ich glaube, es waren 6 oder 7 Minuten, die dann nicht gespielt
wurde. Der war
wurde.
Auch nur sauer, weil er auch an einem Donnerstag ran musste. Also der war einfach sauer und hat in die falsche Richtung gemeckert, weil eigentlich ist er Soli.
Nee, der war eigentlich genau wie ich sauer, weil der wollte auch einen Flummi schmeißen. Aber leider ist man halt, oder zum Glück ist man nicht Augsburger, deswegen hat man es eben nicht mitgemacht. Nur da hatte ich schon Bock drauf gehabt. Flummis underrated, sag ich euch. Und wenn ihr Tiere habt, also die das nicht verschlucken können natürlich, macht Spaß, mit denen damit zu spielen.
Protestbanner finde ich auch manchmal underrated. Und damit kommen wir zum Spiel von Werder gegen Frankfurt. Denn bei uns in der Kurve gab es einen Banner, dem ich gut beipflichten kann. Da wurde nämlich empfohlen, Fritz zu verleihen, nachdem er das mit der Leihe ja nicht ganz so auf dem Schirm hatte, was noch geht und was nicht. Das heißt, wir sprechen kurz über ihn und dann über Spiel. Denn der gute Herr hat sich auch im Interview, ja, gestellt, in Anführungsstrichen. Es gab viele Floskeln, es wurde viel ausgewichen. Ich hatte das Gefühl, für jemanden, der massiv reingeschissen hat, wirkte er sehr erhaben und hat es so ein bisschen geframed, dass, ja, er hat es nicht ganz klar gesagt, so im Sinne von, ich war es nicht, war einer aus dem Team, so ungefähr, aber er hat es schon so durchblicken lassen im Sinne von, ja, ich bin hier der, der die Verantwortung trägt, ich stelle mich nach vorne, ich ziehe mir den Hut an, hat er gesagt oder so, für einen Fehler, der so nicht hätte passieren dürfen. Aber das sagt halt jemand, der sich als Chef vors Team stellt, wenn einer im Team verschissen hat. Aber in meinen Augen, egal wen er da in Verantwortung sieht, ob die Person, die solche Sachen recherchieren muss im Team, am Ende ist er sowieso derjenige, der das wissen muss.
Ja, du bist halt der oberste Verantwortliche in dem Szenario. Das heißt, auch wenn jemand aus deinem Team essentiell vielleicht da schlecht recherchiert hat, liegt es an dir, das zu prüfen und da eigentlich der Experte und Ansprechpartner zu sein. Also dass er sich gestellt hat, schön und gut, das war erwartbar, aber das Statement ist ja mega schwach am Ende.
Er ist auch ein, zweimal ausgewichen auf die Frage. Also die Reporterin musste da 2-3 Mal nachhaken, bis er da überhaupt was zugesagt hat. Und dann ist es halt keine Meisterleistung, wenn du sagst, ja, ich zieh mir den Schuh irgendwie an, das ist mein Fehler mit gewesen und so. Ja, obvious. Captain Obvious ist am Start.
Mann, ich gönn's ihm jetzt gar nicht, dass eure neue Leihe so gezündet hat in dem Spiel. Einfach ihn persönlich nicht, weil das jetzt vielleicht wieder so ein bisschen beschwichtigend wirkt auf die schon berechtigte Kritik.
Na, ich glaube, in Fankreisen auf jeden Fall nicht. Also die Kritik ist nach wie vor da. Was ich zumindest gut fand an dem Interview war, dass es Rückendeckung für Steffen gab von ihm. Also er hat die These verneint, dass intern die Stimmung mittlerweile gekippt sei. Das hat auch Steffen nochmal gesagt im Interview. Und das glaube ich auch, dass innerhalb der Mannschaft man schon überzeugt ist, dass Horst Steffen der richtige Trainer ist, dass einfach nur die Ausgangssituation und das, was das Management ihm da bereitgestellt hat, nicht ideal ist. Und ich glaube auch, dass es einfach noch Zeit braucht, bis das alles so richtig ineinander greift. Ansätze hat man ja zumindest im Spiel gegen Frankfurt gesehen. Das war aber auch bitter nötig, denn Werder hat halt seit dem 10. Spieltag nicht mehr gewonnen und wir starten hier gerade in die Rückrunde.
Ja, ich glaube, das ist der 7. November oder so. Also ja. Anfang November ist das auf jeden Fall.
Seitdem leide ich. Aber definitiv. Ganz viele andere auch. Gut.
Ja, und die Frankfurter auch. Also, um die Perspektive mal einzunehmen, die waren überhaupt nicht zufrieden und sind es auch schon seit ein paar Wochen nicht mehr.
Fair, aber das geht bei denen ja wahrscheinlich auch noch so weiter, kommen wir später drauf. Harnik war als Experte am Start und hat was gefordert, was ich mir eigentlich auch gewünscht hätte, von dem ich aber wusste, dass es unrealistisch ist, nämlich Milosevic Startelf. Aber das könnte ja vielleicht was sein, was nächsten Spieltag realistisch wird, denn im Spiel hat er ja gezeigt, was er kann. Wir gucken noch mal ein bisschen weiter auf den Kader. Mbangula wieder auf der Bank. Bin ich auch nicht happy mit. Bin ich eigentlich auch für einen Startelf-Einsatz, auch schon länger, habe ich hier auch mehrfach schon begründet. Bittencourt angeblich aus sportlichen Gründen nicht mal im Kader. Das fand ich schwierig, vor allem wenn wir nachher auf die Schlussphase der Partie gucken, weil die letzten 10 Minuten und wie das gelaufen ist, da hättest du einen Leo Bittencourt gebraucht, sage ich. Es gab ein Wiedersehen mit Zetterer, der wurde vom Spiel noch verabschiedet, aus Bremen nachträglich. Und es gab Infos, dass er wohl vor dem Spiel für seine Eintracht-Teamkollegen in Bremen erstmal einen Hausbesuch vom Friseur organisiert hat. Er hat da wohl noch ein paar Connections gehabt. Ich hoffe, es war nicht der Friseur, der mit der Duxch-Frisur im Schaufenster wirbt.
Das stimmt, du hattest mir von dem erzählt. Ja, kann man, ist wirklich keine gute Werbung.
Ja, das ist wirklich so ein Unikat in Bremen, dieser eine Friseurladen da. Na gut. Er sitzt mittlerweile aber auf der Bank bei der Eintracht, also etc. Kawasantas ist ja zurück. Mehr schlecht als recht, steht auch ein bisschen in der Kritik, die Entscheidung. Ist jetzt, glaube ich, das dritte Spiel, dass er wieder im Tor steht. Gut, es ist das erste Heimspiel im Weserstadion für Milosevic. Der saß dementsprechend mit offenem Mund und großen Augen auf der Bank bei seinem ersten Heimspiel, als die Choreo aufgeflammt ist. Die war sehr stark.
Ich habe nur gesehen, hypnotized by the lights, so muss man anerkennen, war schon cool. Die Augen der Figur auch crazy.
Ja, die rote Pyro dahinter, das war schon ein guter Move. Trotzdem war ich dann ein bisschen abgelenkt, die Choreo war noch voll am Glühen und am Funkeln. Da gab es so einen kleinen, ja, wie soll man es nennen, Lookalike-Contest bei der Platzwahl, denn Friedel ist auf Koch gestoßen.
Ja, stimmt.
Und ich war sofort erinnert an das Interview.
Ja, ich sehe es auch ein bisschen.
Ja, also wirklich, ich hab mir das nochmal genau angeguckt, als es ein Shake Hands gab. Auch im Profil so. Also die Frisur ist leicht unterschiedlich. Es gibt da bestimmt Fachbegriffe für, wie Undercut, Taper, Fade, whatever. Bin ich raus. Nicht meine Frisur. Aber die sehen sich schon brutal ähnlich.
Vielleicht war der ja auch beim Team Friseur dabei. So hat man einmal kollektiv gemacht, wenn der schon dabei war.
Meinst du, Friedel wurde auch eingeladen?
Ja, hypnotized by the Friseur.
Okay, der war wirklich belastend, der Joke. Gehen wir rein ins Spiel. Erste Minute, erster Angriff, der Frankfurter steht direkt 1-0. Maximal belastend. Alles hieran ist belastend, Marie.
Geht eigentlich. Also am Ende, das Fazit ist nicht belastend, überhaupt nicht. Finde ich.
Ja, es
zumindest.
Geht. Also es ist schon anstrengend, sich das anzugucken, weil es ist der erste Angriff, alle in Grün auf dem Rasen sind am Pennen. Das Tor macht am Ende Kalimuendo, Vorlage von Brown, um das einmal abzudecken. Und es ist ein Außenrisslupfer über Backhaus, der da halt echt, finde ich, am wenigsten in der Verantwortung steht, weil die ganze Hintermannschaft einfach nicht da war.
Ja, das Tor hat schon, also es war schon ein bisschen vorgeführt, so überhaupt nicht wach, einmal komplett ausgespielt und dann auch noch so ein freches Ding am Ende, das tut massig weh.
Absolut, und da war ich eigentlich schon bedient, aber das Spiel ging ja noch über 90 Minuten mit Nachspielzeit. Ein bisschen unterbrochen wurde die Partie dann durch Christensen, der echt übel, aber unabsichtlich erwischt wurde im Gesicht. Die Nase hat dann stark geblutet und er sollte trotzdem wieder rein, was ich nicht so ganz verstanden habe, weil es, auch wenn es die Nase ist, ist halt ein Kopftreffer. Ich dachte, wir wären da schon ein bisschen weiter, was so Präventionsmaßnahmen angeht. Vor allem, weil es auch nervig war, weil er dann auch weiter geblutet hat ab und zu und wieder eine Unterbrechung her musste. Da gab es dann auch ein bisschen einen Aufreger, weil es, glaube ich, in der Phase, in der er behandelt wurde, außerhalb des Spielfeldes, eigentlich einen Eckball für Bremen gab, Frankfurt in Unterzahl war und das Ganze dann halt verzögert wurde, weil Kawasantos sich halt so hingelegt hat. Das war aber, glaube ich, erst in Halbzeit 2, als er nochmal raus musste, um wieder die Blutung zu stoppen.
Ich habe nicht verstanden, warum er da einfach so ein Pflaster auf die Nase bekommen hat. So, weil für mich war null ersichtlich, ob die Blutung jetzt von so einer externen Wunde darauf ausging oder ja, ob er einfach auch nicht aus dem Nasenloch.
Sehr viel Blut.
Ja, weil das spricht ja eigentlich dafür, dass er aus dem Nasenloch blutet. Es sei denn, er hat einen Cut auf der Nase gehabt, dann fair, dass er da das Pflaster drauf hat. Und dann wäre es jetzt auch nicht so dramatisch wie irgendwas aus dem Nasenloch. Aber ich habe das, also mir ist das voll schwammig in Erinnerung geblieben, was das eigentlich war bei ihm. Ich habe mich nur über dieses Pflaster gewundert.
Schwammig war auch meine Erinnerung. Das mit dem Eckball und der Verzögerung durch Cavasantos war in der ersten Halbzeit natürlich. Das ist direkt in der ersten Verletzungsunterbrechung passiert. Anschließend gibt's dann das erste Mal eine Konterchance für Jinma. Und es ist die erste von drei, die wirklich Copy-Paste sind in diesem Spiel. Bei der ersten habe ich nicht mal hochgeguckt, weil ich war gerade kurz am Handy, um die Statistik zu checken, zum Zeitpunkt der 20. Minute, wie so die Verteilung Zweikampfballbesitz war. Und als der Kommentator meinte, Jinma alleine Richtung Tor, war ich schon so, Und er hat ihn auch nicht gemacht. Aber selbiges, ähnliches hat sich abgespielt, als er ihn dann gemacht hat später im Spiel, kommen wir noch drauf. Da habe ich dann zum Glück hochgeguckt.
Ich habe richtig und wichtig, aber das so bezeichnet. Ich kenne das aber auch, wenn man so wartet, welcher Spieler jetzt genannt wird, wenn der Kommentator lauter wird. Und anhand dessen kannst du es halt eigentlich auch schon einschätzen.
Und er ist auch nicht der Einzige im Team, bei dem es am Abschluss hapert. Aber da war ich halt wirklich so, ja, wow. Aber dann 9 Minuten später in der 29. beim zweiten Konter packt er es endlich und trifft damit zu seinem 4. Saisontor und gleicht aus.
Ja, er straft einen lügend auf jeden Fall. Und die Eintracht, also ich will da kein Fan sein, die müssen richtig bedient sein, vor allem nach diesem Start, sodass man daraus einfach überhaupt nichts macht.
Nee, die haben sich irgendwie schlafen gelegt. Also Werder hat nach dem Ausgleich auch weiter Druck gemacht bis zur Pause und tatsächlich richtig sich Chancen erarbeitet, hat auch aktiv versucht, wenn die Eintracht mal in den Gegenlauf kam, das zu unterbinden. Und irgendwie sehe ich jetzt, nachdem ich dieses Spiel gesehen habe, dass Frankfurt schon vor der Partie 36 Gegentore in der Saison kassiert hatte. Da war der Stand noch, dass nur Wolfsburg mit 38 und Heidenheim mit 39 mehr kassiert haben. Also muss ja was gehen, dachte ich. Und auch wenn sie, das haben sie vor der Partie, glaube ich, auch gesagt, oder Topmüller hat das angedeutet, einen Fokus gelegt haben auf die Defensivarbeit, dass sehr viel trainiert haben, war das echt mau.
Ich sag, Topmöller hat fertig.
Ich sag, Werder hat den nächsten Trainer entlassen. Und da können wir noch sprechen. Wieder. Ich glaube, Krösche war es, der es im Interview nach dem Spiel zugegeben hat, als er gefragt wurde, ob Topmöller beim Champions-League-Spiel unter der Woche noch auf der Bank sitzen wird. Dass er gesagt hat, wir müssen erstmal evaluieren oder sowas in die Richtung. Und das spricht eigentlich schon Bände.
Vielleicht schon, wenn ihr die Folge hier hört, weil wir nehmen ein bisschen früher auf, als sie rauskommt. Vielleicht ist es da schon geschehen. Ich sag Topmöller, Ende, und Bremen hat's wieder getan.
Maybe. Gut, Halbzeitpause. Wir können direkt in die zweite Halbzeit gehen. Christensen blutet auch da munter weiter, wird dann endlich irgendwann rausgenommen. Dann hat die ganze Farce ein Ende. In der 56. ist es dann das Schienbein von Collins, das schneller ist als Friedel. Und es war noch eine zweite Person mit unterwegs nach hinten. Aber die hat so reingeschissen, ich habe mir nicht mal den Namen notiert an dieser Stelle. was ich mir aber notiert habe, ist, wo der Ballverlust stattgefunden hat, nämlich bei Schmidt.
Auch wieder bezeichnend, dass das so in dieser Rückwärtsbewegung dann halt auch ebenso unsouverän wirkt.
Und ja, aber auf beiden Seiten. Also die Abwehrarbeit beider Teams war einfach bodenlos in dieser Partie.
Ja, nur dass man das halt miteinander überhaupt vergleichen kann, das ist halt deutlich schlimmer für die Frankfurter als für euch eigentlich, weil du hast da halt, wie gesagt, ihr seid schon das Team, was seit November nicht gewonnen hat, Anfang November. Frankfurt spielt Champions League und schafft es halt nicht, da irgendwas zu reißen, und ihr seid am Ende des Tages, ich greife vorweg, aber schon die klar bessere Mannschaft des Spiels. Mhm. Also Topmüller, ciao.
Ja, aber was mich so genervt hat, ist, dass wir nicht aus eigener Kraft heraus diese bessere Mannschaft sind, sondern in der ersten Halbzeit wachen sie erst auf nach dem Gegentreffer und als sie 0-1 hinten liegen. Und in der zweiten Halbzeit ist es wirklich genau dasselbe. Erst als in der 56. der Gegentreffer fällt und es 2-1 für Frankfurt steht, wachen die wieder auf und versuchen, an die Schlussphase der ersten Hälfte anzuknüpfen. Und das ist halt ein bisschen spät. So, dass es erst wieder ein dummes Gegentor braucht, damit da wach geworden wird.
Auch für den Wechsel fand ich. Also ihr wechselt dann ja in der 64. Nur da dachte ich mir schon, man hätte eigentlich nach 5 Minuten in Halbzeit 2 schon erkennen können, dass damit ein bisschen mehr frischem Wind was gehen könnte. So, und da hätte man vielleicht auch einiges verhindern können.
Hätte man. Man hätte auch einfach Chancen reinmachen können, denn es ist mal wieder Jinma, der Copy-Paste dann jetzt das dritte Mal die Chance hat, allein in einem Mini-Konter und den ins lange Eck zielt. Und halt 2 von 3 Mal hat er den daneben gemacht in diesem Spiel. Und er hat es auch selber nach dem Spiel im Interview gesagt, dass er es manchmal auch einfach nicht versteht, weil von den 3 Chancen war die, die er reingemacht hat, der schwierigste Winkel. Und er war so, ich weiß nicht, die schwierigste mache ich dann und die anderen beiden nicht, es nervt mich. Und ich finde es gut, dass es ihn nervt, weil das zeigt zumindest, dass er weiß, woran er arbeiten muss.
Absolut, aber ich finde so 1 von 3 trotzdem okaye Quote am Ende.
Ja, fair, weiß ich nicht. Also wenn es das eine Tor gewesen wäre, was das dann zu einem 4:2 gemacht hätte, bevor Frankfurt dann nochmal nachzieht, dann ist das halt nicht 1 Punkt, sondern 3. Das ist schon wichtig, finde ich. Frankfurt hat sich scheinbar auch ein bisschen was abgeschaut bei der Jinma-Chance und hat Copy-Paste dann auch einfach mal so einen Konter gesetzt und den aber zum Glück am langen Pfosten daneben. Und kurz danach ist es Jens Day, der das 2:2 erzielt. Kopfballtreffer. Topscorer. Mbangula hat den Freistoß geschossen und da frage ich, wieso? Wieso schießen immer Schmid und Grüll die Standards, wenn Mbangula das doch so gut kann? Erklärung, Horst Steffen lässt Mbangula halt nie starten. Also jede Ecke, die Schmid in diesem Spiel getreten hat, war bodenlos scheiße. Die ging relativ flach, wenn nicht nur halb hoch, einfach an den ersten Frankfurter am Rande des 16ers. Die landen nie richtig im 16er. Also was auch immer das für eine Eckenvariante ist, diese Standards sind bodenlos. Auch ein Grüllfreistoß ist mir da im Gedächtnis geblieben. Und der von Bangula war halt einfach erste Sahne auf den Kopf von Stay.
Vor allem checke ich nicht, warum er in der 75. kommt. Bei so einem Spielstand, wie gesagt.
Der muss also ja bodenlos scheiße trainieren, wenn der nie Start erspielt, obwohl der 10 Mille gekostet hat.
Ja, ich weiß, das ist auch immer deine Erklärung und das ist auch das Einzige, was man so annehmen kann, was nicht irgendwas anderes suggeriert.
Aber
es kann es ja nicht immer sein.
Reicht. Ja, ich würde trotzdem sagen, Werder hat sich das auch als gesamtes Team mit viel Druck einfach erarbeitet, diesen Ausgleich, und drückt dann weiter und erzielt einfach absolut verdient in der 80. Minute das Führungstor zum 3:2. Und es ist das Debüttor von Milošević. Ich hab's gecallt. Ich habe vor dem Spiel noch zu meinem Bruder gesagt, ich war so, pass auf, wenn er nicht startet, dann kommt der rein und macht ein Debüttor im Weserstadion. Und er hat's getan. Schmid, und das ist es halt wieder, jeder Standard ist bodenlos scheiße, aber in dieser Szene legt er halt einfach perfekt ab für Milošević. Er stellt sich so hin und dreht sich ein, dass er mit dem Rücken zum Torhüter steht, legt den Ball ab, blockiert damit die Sicht von Kavachantos und eröffnet Milošević einfach den perfekten Weg. Und dann musst du es halt trotzdem auch erstmal machen. Und ich bin froh, dass einer da ist, der es machen kann, jetzt.
Boah, ich bin so immens neidisch. Du hast gar keine Ahnung.
Das Stimmerproblem. Man kennt's auf beiden Seiten. Ich frage mich halt, wo das die letzten Monate war, weil das ja ein Spielzug ist. Da ist ein Spieler, der ist seit nicht mal einer Woche bei uns. Und dann klappt ein Spielzug mit dieser Ablage. Und die letzten Monate haben wir nichts geschissen bekommen mit denen, die die ganze Zeit zusammen im Training hocken?
Es muss ja Stichwort frischer Wind sein, anders ist das ja nicht zu erklären. Oder willst du mir erzählen, dass wenn er jetzt mittrainiert, er genauso verkorkst wird wie der Rest? Das kann es ja nicht sein.
Oh, ich hoffe nicht. Also, es ist halt auch schwierig. Also dann stehen wir jetzt wieder hier und Mbangula hat eine Vorlage geliefert mit dem Freistoß, aber es reicht wahrscheinlich wieder nicht für die Startelf nächsten Spieltag, Wachhorst. Dann wirklich einfach auch die Situation generell ist einfach unbefriedigend, wenn deine Vereinsführung so maximal inkompetent wirkt. Und dann ist es einfach unfassbar scheiße, dass der Trainer da sitzt und den Leo Bittencourt aus dem Kader streicht und wir dann solche Nachspielzeit erleben, bis ich in 90+4 diesen Herzinfarkt bekomme, weil Knauf dieses Tor erzielt, die Fahne hochgeht, der Ball angeblich an der Grundlinie im Aus war, er aber nicht im Aus war, das heißt, der Treffer zählt und du statt verdienter 3 Punkte einfach nur einen an der Weser behältst. Das ist einfach super nervig, weil du in der Schlussphase es scheinbar nicht schaffst, das einmal konsequent wegzuverteidigen. Weil das ist das, was du machen musst, wenn du es auf der anderen Seite ja nicht schaffst, deine Chancen zu Toren zu verwandeln. Weil es gab ja mehr Chancen. Werder hätte mehr als 3 Tore erzielen können in dem Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das sage. Vor der Partie dachte ich, wer soll hier überhaupt ein Tor schießen, wenn nicht Milosevic, wenn er eingewechselt wird. Und wenn du deine Chancen nicht machst, dann musst du es wenigstens wegverteidigen. Und dafür wirklich, schadet mich, wie ihr wollt, meine Meinung, dafür hätte es einen Bittencourt gebraucht. Naja, aber auch wenn wir nicht in Topform sind, scheinbar sind wir trotzdem top genug, um bei den Frankfurtern den Topmüller rauszukicken.
Ich sag dir, wenn die das verloren hätten gegen euch, das Last-Minute-Tor hätte es nicht gegeben, hypothetisch. Ja, ich wollte gerade sagen, das hätten wir zum Frühstück, hätten wir uns die Schlagzeile durchlesen können. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Geplänkel, aber das hält niemals, überhaupt nicht. Und kennst du das, du ärgerst dich, dass du bestimmte Sachen jetzt schon nicht beim Bingo genommen hast? So, ich immer, auf meiner Bingo-Karte stand auch nicht, dass Füllkrug ausgeraubt wird in Mailand.
Was?
So, das war auch nicht drauf.
Hast du das nicht habe ich nicht mitbekommen.
Oh mein Gott, der lebt ja im Hotel dort seit irgendwie 2 Wochen oder schon etwas länger, ist auf Wohnungssuche halt. Und während er bei Como beim Auswärtsspiel dabei war, wo eigentlich gar nicht geplant war, dass er überhaupt spielt, wie ich glaube, sein Zeh ist verletzt oder so, aber er hatte 28 Minuten gespielt, sind die einfach in sein Safe im Hotelzimmer eingebrochen.
Nein.
Und haben für über 500.000 da Uhren geklaut. Wurde kommuniziert.
Warum besitzt man einfach für 500.000 Uhren? Sorry. Oh Mann. Leute sind so materialistisch. Ich kann nicht. Egal.
Ich habe nicht mal eine normale Uhr. Das ist vielleicht auch ein Armutszeugnis.
Ich schwöre, ich habe so eine 30-Euro Casio-Uhr.
Ich habe gar keine, weil ich finde Uhren hässlich irgendwie. Das nervt mich am
Handgelenk.
Das ist
ein Hot-Take. Okay. Oh Mann. Hoffen wir, das hält ihn nicht davon ab, mein Bingo-Feld zu erfüllen und sich wieder in die Nationalmannschaft zu spielen. Okay, ich muss noch einen Tipp abgeben für die Partie gegen Leverkusen und ich habe keinen Bock.
Ist das Ego jetzt nicht ein bisschen eingerieben durch das Spiel?
Geht, weil ich immer noch Sorge habe, weil wenn bestimmte Leute nächste Woche nicht starten, dann ist mein Tipp hier hinfällig. Ich baue meinen Tipp jetzt einfach auf die Tatsache, dass ich hoffe, dass Horst Steffen zu Einsicht kommt und sowohl Bangula als auch Milosevic starten, weil dann habe ich Hoffnung und ist so schwierig. Na gut. Die TSG hat es mit 1-0 geschafft. Ich glaube, im Hinspiel hat die TSG Leverkusen noch doller abgefertigt. Kann das sein?
Ja, also das ist absoluter Angegner, glaube ich.
Ja, nee, da war es ein 2-1 für die TSG. Hm. Aber sie haben zumindest beide Spiele gewonnen. Leverkusen strauchelt ja auch so ein bisschen.
Wobei,
du hast ein bisschen stabiler geworden.
Scheiße.
Ja, aber das haben wir ja auch. Also wirklich diese Wochen Dortmund, dann jetzt die Nummer gegen Frankfurt, dann Leverkusen. Wir haben noch das Nachholspiel gegen Hoffenheim. Also happy bin ich nicht. Aber ich habe schon Hoffnung, dass was geht. Ich ringe mich durch. Es ist auswärts in Leverkusen. Aber das heißt ja gar nichts. Da passiert ja nichts in dem Stadion. Ich sage, stabiler Auswärtssupport treibt dieses Team zu einem 2-1 Auswärtssieg.
Boah, okay.
Nur ein Gegentor wäre schon krass. Das wäre eine Meisterleistung dieser Defensive.
Also den Auswärtssieg für euch sehe ich nicht, aber ich räume euch ein, dass ich vor eurem Frankfurt-Spiel auch das Leverkusen-Spiel anders getippt hätte. Also das hat mir ein bisschen imponiert, muss ich sagen. Es hat aber auch viel damit zusammengehangen, dass Frankfurt absolut scheiße gespielt hat. Ich glaube, ihr könnt die Leverkusener ärgern, wenn ihr berücksichtigt, was eben die Stuttgarter und die Hoffenheimer gemacht haben. 2-2. Mit ganz viel Liebe und ganz nett.
Ich finde, auf der einen Seite sehe ich das auch als realistisch an, dass wer da 2 Gegentore kriegt und nicht 1. Aber du kennst mich, ich muss den Sieg tippen. Und das mit der Gegentornummer ist halt auch wirklich, also Blackbox. Ich check diese Abwehr nicht, ich check diese Leistung nicht. Es ist einfach belastend. Ich glaube, das gilt auch für RB. Die haben diesmal zumindest nur 5 Gegentore von den Bayern eingeschenkt bekommen. Ich finde es wirklich wild. Am ersten Spieltag waren es, glaube ich, 6-0. Aber die Bayern sind wirklich eine Dominanz. Es ist unerträglich. Also ich hatte das Gefühl, ich habe das Ganze so ein bisschen im Sportschau-Radio verfolgt, weil ich eigentlich auf Arbeit war. und es klang so in der ersten Hälfte, als wenn, ja, nicht ausgeglichen, aber als hätte RB schon eine Chance. Und in der zweiten Hälfte war es wirklich so, ja okay, scheinbar haben die Bayern das in der ersten Halbzeit künstlich runtergefahren und dann in der zweiten Halbzeit gesagt, komm, jetzt schenken wir den halt 4 ein.
War aber auch 1:1 genauso. Also da haben sie halt einfach ernst gemacht und das ist richtig schlimm anzusehen.
Die Kontrolle ist wild. Also sie steuern die Spiele ja so, wie sie möchten. Sie entscheiden, wann sie 100% geben, wenn sie das überhaupt tun in der Bundesliga. I doubt it mittlerweile bei manchen Gegnern. Aber ich glaube, das Bingo-Feld mit einer Invincible Season der Bayern ist das mitwahrscheinlichste auf unserem Bingo.
Ja, und das ist an sich schon Hot Take. Nee, ich muss sagen, die Bayern spielen mit uns allen, als wären wir die Maus und die sind die Katze.
Wir sind die Flummis.
Also, ja, wir sind die Flummis. Wir springen, wie sie uns werfen. Genau, und 5 Dinger kann man mal gegen die Bayern kassieren, sag ich ganz ehrlich. Ist in Ordnung. So passiert den Besten unter uns.
Das spricht dein eigenes Trauma, ich check schon. Gut.
Oh, Trauma, kann ich das bitte als Überleitung benutzen? Trauma
ist gut. Ich
wollte
gerade sagen, mein traumatisches 0-0 zu besprechen.
Nee, nicht nur das. Mein Trauma sitzt tiefer, denn Anssi Suhonen verlässt uns nicht nur als Laie, sondern permanent wechselt zu Odense nach Dänemark. Und ich weiß, er hat bei uns keine Beachtung mehr gefunden. So, er war eh schon nach Schweden verliehen.
Bei dir hat er immer Beachtung gefunden.
Immer. So, wirklich, das ist so ein Verletzungspech gewesen, so viel Potenzial, was der Junge da hatte und immer noch hat. Ich hoffe, er kann sich bei Odense durchsetzen und findet da nochmal wieder zu sich zurück und auch in der finnischen Nationalmannschaft, dass es da weiterhin gut läuft. Von mir alles Gute. Mein Herz ist gebrochen. Die Meldung war furchtbar.
Ich bin mir sicher, da wirst du weiterhin ein Auge drauf haben und dann gibt es hier ab und zu das Anssi Suhonen-Update.
Bestimmt. Ich werde ihn im Auge behalten. Das Spiel gegen Leverkusen, was wiederholt werden soll, zeitnah wurde kommuniziert, ist jetzt auf den 4. März datiert worden.
Uff.
Direkt in die Hamburger Schulferien, by the way. Ich habe überhaupt keinen Bock da drauf. Das ist, ja, und jetzt haut einem jeder wieder rein, ihr holt doch gegen die Leverkusener eh nichts. Trotzdem ist das für mich maximal doof, weil du faktisch 1,5 Monate nicht richtig rechnen kannst in der Tabelle und zurückhinkst, während alle anderen ihre Wiederholungsspiele schon längst getätigt haben. Und wenn du da nur einen Punkt, ja, und wenn du nur einen Punkt glücklich gegen die Leverkusener holst, macht es eben trotzdem einen immensen Unterschied gerade. So, und dann, ja, das wird sich ultra scheiße anfühlen, die ganze Zeit.
Ist Polzin noch da, wenn das Nachholspiel stattfindet?
Ja, der ist noch da.
Wenn nicht auf der Trainerbank, dann auf der Tribüne.
Nee, der ist auch noch auf der Trainerbank.
Okay. Gut, 0-0. Welches Ereignis aus dem Spiel kannst du überhaupt berichten?
Die Banner am Anfang in der Nord, die waren nämlich sehr toll und dürfen auf jeden Fall Erwähnung finden, denn die Nordtribüne hat sich solidarisiert mit den Frauen in der Casa Kunst, die wir schon, Casa, so voll das Haus.
Oh Gott, in die Casa Kunst möchte ich echt nicht.
Nee, auf jeden Fall nicht. Aber in der Causa Kunst hat sich die Nordtribüne auf jeden Fall mit den Betroffenen solidarisiert. Und da gab es schöne Banner mit, ob Block oder Vorstandsflur, kein Platz für Übergriffe in unserem Verein. Solidarität Stabil. Mit den betroffenen HSV-Mitarbeiterinnen. Auf jeden Fall richtig so. Und auch schön, dass das im Block Erwähnung gefunden hat. Weil das natürlich auch ein Thema ist, was, glaube ich, jedes Stadion betrifft, dass es da sicherer und besser werden muss für Frauen und auch gerade was so Bemerkungen angeht. Weil so körperlich fühle ich mich sehr sicher im Volkspark und auch Bemerkungen. Ich persönlich muss jetzt sagen, habe Glück und nicht viel mitbekommen. Aber man hört immer wieder genug und deswegen, da kann man einfach nie genug dran arbeiten, finde ich.
So, ja, also Adressat der Botschaft, Männer, nehmt's euch zu Herzen.
Genau, und deswegen, das ist das, was am meisten hängen geblieben ist aus dem Spiel. Das ist sehr bezeichnend, weil ansonsten, wir reden hier halt über ein 0-0, was ohne Scheiße gegenüber den Gladbachern klingen zu wollen, was ohne Probleme hätte ein 2 bis 3-0 für uns sein können. Und wir haben einfach nichts daraus gemacht. Ich weiß nicht, was für ein Spiel Polanski gesehen hat, weil der im Nachhinein auf der Pressekonferenz meinte, ja, die erste Halbzeit geht schon an die Hamburger, aber an der zweiten, da war es dann halt schon eher unsere heruntergebrochen, wo ich mir dachte, also was hast du gesehen? Wo warst du? Wo nimmst du das her? Ich glaube, ihr habt 0,5 XG oder so. Hat mich ein bisschen gewundert, wo er da die unter 0,5, 0,47, glaube ich, haben die auf jeden Fall, weiß ja, ich nicht, was er sich da... Ja,
war schon sehr eindeutig. Auch in der zweiten Hälfte, ich glaube, beide hatten jeweils eine Großchance, aber trotzdem hat der HSV halt viel mehr nach vorne gearbeitet. Meine Frage dazu wäre, was tut mehr weh als Fan, der dieses Spiel gucken muss? Ein 0-0, in dem wirklich keiner irgendeine Chance hat, oder 0-0, bei dem dein Verein einfach 3 Großchancen liegen lässt?
Letzteres, weil ich muss dir sagen, von Anfang an, gerade so diese erste Viertelstunde, 20 Minuten, da dachte man, okay, das Spiel geht 5-0 für uns aus. So, die Gladbacher machen gar nichts. Wir sind die ganze Zeit Chance um Chance, Sturmangriff um Sturmangriff. Und es wurde ja auch wirklich gut herausgespielt. Also bis auf den letzten Abschluss hat super viel gestimmt, auch mit Downs, unserem neuen Zugang. Ja, absolut. Alte Leier, haben wir schon oft drüber gesprochen. Ja,
es gab so eine Phase vor November, da hat viel gestimmt, nur der Abschluss nicht so.
Es hat auf jeden Fall einiges gestimmt und ich hatte tatsächlich in den ersten 20 Minuten sogar Hoffnung, was sich wieder als Fehler erwiesen hat, weil diese Zusammenarbeit zwischen Downs, der tatsächlich Startelf spielen durfte, und Königsdörfer, die hat mir gefallen und auch gerade mit Vieira im Rücken, also da wurde viel herausgespielt.
Hat richtig gut gespielt, habe ich gehört. Zumindest im Sportschau-Radio haben sie ihn mehrfach hervorgehoben.
Dann haben sie das richtig hervorgehoben. mir hat das gefallen, weil ich dachte, okay, wir haben vielleicht endlich jemanden, der Königsdörfer in Szene setzen kann oder umgekehrt, weil ich ja auch oft diesen unpopular Take in der Bubble vertrete, dass Königsdörfer ein viel besserer Zuspieler ist, als das, was er eigentlich in der Mitte verwerten soll, was ja offensichtlich nicht klappt. Aber der letzte Abschluss, den hat auch keiner von den Pappnasen da gefunden. Das wurde einfach überhaupt nichts. Und wir müssen über Startelf-Entscheidungen reden. Also Jatta Startelf, wo man eigentlich immer noch am Diskutieren ist, ob dieser Mann, den ich wirklich lieb habe, aber ob der Erstliganiveau hat. So, das kann es halt eben nicht sein, wenn du zeitgleich Spieler auf der Bank lässt, wie beispielsweise einen Glatzel, einen Ramos, einen Rössing Lilicid, einen Gochulaischvili, also Spieler, die meiner Meinung nach sich deutlich mehr hervorgetan haben, was das Liganiveau angeht, als ein Bakary Jatta. Und dann, ach, wunderst du dich, wenn du ihn rausnehmen musst und es dann besser läuft. Also, ich war schon bei der Startelf frustriert.
Ja, das Gefühl kenne ich nur zu gut. Und am Ende reicht halt auch ein wichtiges Pokaltor nicht aus, als dass du irgendwie jede Woche Bundesliga 90 Minuten spielen solltest.
Nee, jede Woche ist ja jetzt auch übersteigert, aber da weiß ich nicht, woher das Vertrauen kommt von Polzin. Ich glaube, wie gesagt, die Spieler, die ich aufgezählt habe, die habe ich vermisst. Einige sind auch im Laufe des Spiels gekommen, aber viel zu spät, dass du einen Glatze und einen Rössing Lilicid in der 80. bringst, weil du dir denkst, okay, jetzt müssen wir aber mal ein Ding machen. Das ist viel zu wenig Arbeitszeit gegen Gladbacher, die gecheckt haben, wir stellen uns hier einfach mit...
Erstmal Arbeitszeitbetrug, Glatzel 80 Minuten auf der Bank.
Ja, halt wirklich. Und es fehlt mir gerade echt an Verständnis. Also die Vision sehe ich nicht. Und ich habe mir ja echt in der Vergangenheit Mühe gegeben, Merlin da zu verstehen. Deswegen, meiner Meinung nach, muss im Stadtderby da ein anderer Auftritt sein. Weil das kann es halt einfach nicht. Und dass du Dompe von Startelf spielen lässt, check ich. Aber bring ihn doch auch hin und wieder als Joker, dass er da wirklich frischen Wind noch einbringen kann, weil er hat diese individuelle Klasse, um das zu entscheiden. Das haben wir auch schon in der Vergangenheit gesehen. Und gerade bei Gladbach, also dem Team, was jetzt in nächster Zeit tabellarisch mit am nächsten an uns dran ist, und auch wenn da 3 Punkte Unterschied sind, die haben ein Spiel mehr. Deswegen würde ich schon sagen, dass man da ein Kladderadatsch ist. Da musst du anders rangehen. So, das geht halt einfach nicht. Das kannst du nicht runterverwalten und hoffen, dass da irgendwann mal eins reingeht ohne eine Chancenverwertung. Und mit Downs, ich weiß, ich verurteile ihn jetzt echt früh, aber das sah wieder so aus, als ob wir jetzt einen weiteren haben, der es nicht geschissen bekommt, das zu machen.
Ja gut, das kann man nicht gebrauchen, vor allem nicht, wenn du eigentlich vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen hättest tanken müssen mit Blick auf das Stadtderby.
Eben. Ich meine, ja, ist jetzt schwierig, weil ich glaube, das Spiel kannst du, du kennst meine Haltung zu Derbys, so du kannst jetzt alles in die Tonne treten, alles, was vorher war. It's es over. Ist auch total, ja, Pauli spielt halt wirklich sich nichts Gutes zurecht, auch wenn sie gegen Dortmund respektabel gespielt haben, muss man
aber
sagen.
Aber das check ich nicht, das war ja auch schon im Hinspiel so, ich weiß nicht, was Dortmund mit St. Pauli hat, aber irgendwie ist das so deren Kryptonit, da gab es ja auch ein Unentschieden.
Nicht nur das, ja auch gegen uns. Also irgendwie so Nordclubs und auch Hamburg ist bei denen nicht gut vertreten, habe ich das Gefühl. Weiß ich nicht. Jedenfalls, Pauli hat sich dort zwar gut geschlagen, aber insgesamt läuft es ja mehr als scheiße. Also es sind halt mittlerweile 18er. Nur das hat halt auch nichts zu sagen. Weil ich weiß genau, dass sobald die den Sieg holen sollten im Stadtderby, ist für die wieder alles andere egal und ganz ehrlich fair. So absolut fair.
Die steigen das hat guten halt Gewissens ab, wenn sie beide Stadtderbys gewonnen haben.
Ja, eben. Und ich kann es verstehen irgendwo, weil es hat halt eine Tragweite. Und ich glaube, das versteht man nur, wenn man diesen Derby-Geist in sich trägt. Das hat ja auch nicht jeder. Viele lieben ja auch die Kuschel-Freundschaftsspiele, wenn wir gegen Hannover oder wenn ihr gegen Pauli ran dürft. Und ich weiß genau, dass das nicht unsere sind. Ich weiß, dass wir vermissen das Feuer. Aber ich glaube, das wird die nächste Folge dann haben, weil wir werden ein Stadtderby zu besprechen haben. Und ich glaube, da wird es richtig abgehen.
Ich hoffe auf viele Tore. Und ich tippe ein 3-2 für St. Pauli.
So frech, so. So, ich nehme das 2-2 zurück. Leverkusen macht euch.
Du bist so berechnend, ne?
Obwohl, wenn Leverkusen verliert, dann könnte vielleicht mein Bingo-Take, dass Xabi zurückkommt, doch noch realistischer werden.
Das glaube ich nicht. Gut, ich glaube, der legt erstmal die Füße hoch. Nach dieser ganzen Nummer da mit den Superstars, ich glaube, der braucht erstmal eine kleine Therapie und eine Auszeit.
Du, ich würde Real Madrid aktuell auch nicht trainieren wollen. Also die bewerben sich ja als unsympathischer Verein aktuell gerade, vor allem
der Umgang mit den Fans.
Spielern. Ja, der Umgang mit den Fans, dann die Spieler, wie die sich geben. Und das sag ich als jemand, der wirklich jahrelang Real aktiv verfolgt hat und geliebt hat in seiner Jugend. So, das ist nicht mehr mit sich selber zu identifizieren, was da gerade abgeht.
Ja, nee, schon lange nicht mehr. Also ich glaube, Fußballer oder alle Personen des öffentlichen Lebens, die einen bestimmten Kontostand haben, die leben in einer anderen Realität als wir und die kannst du nicht vergleichen. Einfach.
Eben,
also
wenn
die sind, die haben abgedockt. Die sind nicht mehr angedockt an das reale Leben hier.
Wenn du in mein Hotel safe einbrechen würdest, würdest du gar nichts finden.
In meinem Safe wäre auf jeden Fall die Werder-Flagge. Die ist sehr viel wert.
Und die würde ich nicht mitnehmen, also alles.
Und
alles
natürlich
safe,
ein
alles
Foto
sicher.
Von uns.
Das neben der Werder-Flagge?
Ja. Da musst du mit leben. Du hast einen ähnlichen Stellenwert in meinem Leben. Oh, jetzt wird es ein bisschen zu süß. Komm, ich will einen Stadtderby-Tipp.
Ich glaube nicht, dass es viele Tore gibt. Ich glaube aber, dass wir der Kartensituation in unserem Bingo näher kommen werden. Aha. Ich glaube, es wird mehr Karten als Tore geben. Das ist schon mal mein erster Hot Take.
Okay,
und dann
zwei rote
ich, dass wir
und der HSV gewinnt 1-0. Ist
ja,
das dein Tipp?
Exakt. Ja, 100%.
Ich hab's mir gedacht. Gut, ein letzter Nachtrag zum Thema Derby, bevor wir uns hier selber rauskicken aus dieser Folge. Das Nordderby der Frauen. HSV gegen Werder Bremen hat den Vorverkauf gestartet. Schnappt euch Tickets. Ihr werdet, wenn ihr Glück habt, Marie oder mich sehen, je nach Seite, auf der ihr euch befindet. Wir sind auf jeden Fall vor Ort. Und das Ganze läuft über den Ticketshop des HSV. Also wenn ihr Werder-Fans seid, es tut mir leid. Ihr müsst dadurch, genauso wie ich und andere, ihr müsst euch einen Account machen beim HSV-Ticketshop. Aber es ist das auf jeden Fall wert, weil das wird ein richtig gutes Spiel. Macht das Stadion vollkommen vorbei.
Ja, und auch an die Hamburger, trefft mich auf der Nord, bin mittendrin im Geschehen, genieße es, dass man mal wieder leichter an Karten kommt und ganz ehrlich, Leute, das ist ein Zehner für die Nord, seid dabei, nehmt es mit, Stimmung wird geil, genau, deswegen,
das wird richtig,
macht
richtig
voll.
Gut, wir können berichten vom Pokalspiel Nordderby im letzten Jahr, Stimmung 10/10.
Wirklich einer meiner besten Stadionerlebnisse.
Absolut,
also,
unterschreibe ich sofort.
Cool. Deswegen, gut. Und ja. Kommt
wir sehen uns.
Nach dem Derby. Tschüss, Lena.
Tschüss, Marie. Da erwartet man einmal Pünktlichkeit und dann schaffen die Frankfurter es nicht, sich rechtzeitig bei uns zu melden. Nachtrag. Marie, Einmeldung.
Eilmeldung. Wir haben uns gerade verabschiedet in der Folge, wollten in Schnitt und Nachbereitung gehen. Vor 18 Minuten, skysport.de postet, Frankfurt entlässt Topmöller. Und das mussten wir für euch noch mit reinnehmen.
Adieu, Topmöller.
Frech.
Werder hat es wieder getan und damit ein zweites Mal in diesem Podcast. Tschüss, Marie.
Tschüss, Lena.